Ihr wisst ja jetzt auch schon, was es geht. Die Fortsetzung von Helmuts Predigt letzte Woche. Und meine Überschrift ist diese Woche, du bist schon geheilt. Glaubst du das? Also es ging ja letzte Woche um Glauben. Um unseren Glauben, auch um unseren Anteil bei der Heilung dabei. Und da mache ich jetzt dann halt weiter. Und Helmut hat ja letzte Woche, wer da war, weiß es, erzählt von diesem Hochseilartisten, der ganz tolle Sachen da immer gemacht hat und der dann am Schluss auch nach Amerika geholt wurde von einem Millionär und der hat dann gesagt, oder hat es dann, glaube ich, über die Niagara Falls quasi das Hochseil gespannt und dann hat er den am Schluss, diesen Mann, diesen Millionären aufgefordert, er soll doch in die Schubkarre steigen. Also ich weiß nicht, wer da war, aber ihr wisst es ja noch. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, also ich wäre nicht eingestiegen auf jeden Fall. Ich denke, ihr wahrscheinlich auch nicht. Nur wenn es sich irgendwie, wenn es Not am Mann gewesen wäre. Und jetzt stelle ich aber heute euch allen mal die Frage, was wäre gewesen, wenn Jesus diese Schubkarre, also wenn dieser Hochseilartist Jesus gewesen wäre und hätte die Schubkarre gehabt und hätte gesagt, steigt ein, ich fahre euch rüber. Vielleicht bloß mal Handzeichen, wer wäre reingesessen? Einige, nicht alle. Ja, ja. Jesus, ich habe Höhenangst. Ja, er hätte sich schon, also er hat sich zu erkennen gegeben und ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Höhenangst, aber ich denke, ich wäre eingestiegen, weil ich gewusst habe, es ist Jesus. Aber dann habe ich mir die Frage gestellt. Und das würde ich jetzt einfach auch mal behaupten, und viele von euch haben es jetzt ja auch schon gesagt, dass wir nicht immer, wenn Jesus uns was sagt oder Gott uns was sagt, zwangsläufig in die Schubkarre steigen und ihm glauben. Also jetzt die Schubkarre war schon beim Helmut letzte Woche das Sinnbild eigentlich für Verheißungen und Zusagen in der Bibel. Und wie oft haben wir dann schon gesagt, wenn der Heilige Geist uns eine Bibelstelle gezeigt hat, wie oft haben wir dann schon gesagt, nee, also komm, das kann ich dir jetzt nicht glauben, da ist mein Glaube zu klein oder das ist doch nicht logisch oder da sagt doch die Wissenschaft was ganz anderes. Also nicht zwangsläufig, weil Gott irgendwas zu uns sagt und uns zusagt, steigen wir dann auch bei ihm in die Schubkarre, sage ich jetzt mal. Und da handeln wir eigentlich genauso wie die Israeliten, die damals das erste Mal dann vorm gelobten Land standen und Gott hat ihnen eigentlich gesagt, also ich gebe euch dieses Land, das ist ein super Land, alles da, wunderbar, Milch und Honig, tolle Früchte, alles vorbereitet. Ich habe auch die Feinde quasi, um die kümmere ich mich auch. Ihr müsst eigentlich nur reingehen und den Fuß draufsetzen. Und dann kennen wir ja die Geschichte, die standen dann vor dem gelobten Land, haben 12 Späher losgeschickt und ja, das okay, da gehe ich jetzt später nochmal dran ein, aber sie haben es auf jeden Fall nicht getan. Sie glaubten Gott nicht und ließen Zweifel an dieser Zusage zu. Und wir kennen dann das Ende oder das vorläufige Ende der Geschichte, dass sie nochmal weitere, ich glaube 38 Jahre in der Wüste rumwandern mussten und halt nicht reinkamen. Und auch die quasi ungläubig waren und es ihm nicht geglaubt haben, die sind gar nie reingegangen, genau, die sind sogar gestorben in der Wüste, die haben das nie, was Gott für sie bereitet hat, haben sie nie erlangt, weil sie Gottes Wort nicht geglaubt haben. Und es zeigt uns, dass es eigentlich immer von immensem Vorteil ist, wenn man Gott glaubt. Und dass es aber auch von Nachteil sein kann, wenn wir ihm nicht glauben, und zwar nicht, weil er uns bestraft, sondern einfach, weil es schon seinen Sinn hat, wenn er uns was sagt in seinem Wort und wenn wir das dann auch glauben. Und so sagt uns auch die Bibel in Hebräer 3,19, wir sehen, dass sie nicht hineinkommen konnten wegen ihres Unglaubens. Steht da also ganz deutlich. Man könnte statt Unglauben auch Zweifel sagen. Also die Israeliten hatten ja die Wahl gehabt, glauben wir Gott und dem glaubensvollen Bericht der 2 Späher, also Josua und Kaleb, die sagten, ja, ist ein super Land, ja, da hat es Riesen, aber wir werden es sicherlich bezwingen. Oder glauben wir den negativen Bericht der 10 anderen Späher? Vor dieser Wahl stehen auch wir oft. Man denke nur dran, wenn uns Ärzte zum Beispiel schlechte Nachrichten geben. Glauben wir dann dem, was Gott sagt in seinem Wort, was er uns Gutes über Heilung sagt? Oder glauben wir dem negativen Kundschafter-Arztbericht? Da fällt mir dann die Bibelstelle 5. Mose 30, 19 ein, wo Gott sagt, siehe, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt. So wähle nun das Leben, damit du lebst, du und dein Same. 5. Mose 30, 19. Also da sagt uns Gott, er legt uns vor, Leben und Tod, Fluch und Segen, wählt, und er sagt uns sogar, was wir wählen sollen. Er sagt uns, wählt das Leben, damit ihr lebt, du und dein Same. Und das ist so mit, eigentlich mit jeder Verheißung und Zusage Gottes in der Bibel, angefangen bei unserer Errettung. Wir haben immer die Wahl und wir haben uns bei unserer Rettung entschieden, dem Wort zu glauben, das der Vater uns in Bezug auf Rettung gesagt hat. Und ich denke, das war doch eigentlich gar nicht so schwer. Also, ihr habt Ja gesagt, ihr habt gesagt, oder habt ihr damals gesagt, nee, Herr, also mein Glaube ist zu klein, ich kann es jetzt nicht glauben, dass ich errettet bin, das sehe ich ja alles nicht und das ist ja alles auch ein bisschen unlogisch. Nö, ihr habt zwar vielleicht eine Weile überlegt, mache ich das? Also ihr musstet euch entscheiden, diesen Schritt zu gehen, aber als ihr das dann entschieden habt, habt ihr einfach so gehandelt, wie das Wort sagt und habt gesagt, ja Gott, ich glaube dir und du bist jetzt der Herr meines Lebens und wie es halt die Bibel uns vorgibt, wie wir unser Leben Jesus übergeben können, ohne zu sagen, ich habe nicht genug Glaube dazu. Und das, obwohl das alles unlogisch ist eigentlich und obwohl ihr nie einen Beweis dafür habt oder haben könnt, dass es auch wirklich so ist. Ihr glaubt einfach, ihr habt die Wahl getroffen und ihr glaubt es. Und genau das ist Glaube. Glaube ist im Wesentlichen, sich zu entscheiden, beziehungsweise zu wählen, dem Vater zu glauben, was er mir für meine Situation zusagt. So mit der Haltung, der Papa sagt, ich glaube es, Punkt. Wie ein Kind, das dem Papa einfach jedes Wort glaubt. Also wirklich, darum sagt er auch, Jesus, werdet wie die Kinder. Die glauben ihrem Papa halt einfach alles. Und dann sage ich oder denke ich mir, ich lasse mir von nichts und niemandem mehr was anderes einreden. Weder von Freunden, Wissenschaften, Ärzten, Dr. Google, von Diagnosen, von Schmerzen, sonstigen Symptomen, noch vom Teufel selbst. Ich wiederhole das jetzt nochmal, weil es wirklich wichtig ist. Glaube ist im Wesentlichen, sich zu entscheiden, dem zu glauben, was Gott in seinem Wort uns zusagt. Der Papa sagt, ich glaube es, Punkt. Amen. Und mir kommt dann immer das Bild, und das hat sich bei mir in letzter Zeit so eingeprägt, des Pitbulls. Der Pitbull hat auch die Eigenschaft, sagt man ihm zu zumindest, ich glaube, der Pitbull ist, der beißt sich wo fest und gerät dann in Beißrausch förmlich und lässt nicht mehr los. Also ich glaube, da kann man mit Wasser dann vielleicht noch was machen, wenn man ihn, aber sonst auch nichts mehr. Der lässt dann erstmal nicht mehr los. Und genau diese Haltung, diese Pitbull-Haltung, ist hier eigentlich hilfreich. Seid also, was die Zusagen des Wortes Gottes anbelangt, wie kleine Kinder und wie geistliche Pitbulls. Sucht eine Bibelstelle, die Gott für eure Situation bereitgestellt hat und entscheidet euch, dem Papa zu glauben. Und euch nichts anderes mehr einreden zu lassen. Denn euer Glaube ist nicht das Problem. Euer Glaube ist nach der Bibel ein Geschenk Gottes und Gott macht keine unvollkommenen Geschenke. Er hat jedem das gleiche Maß an Glauben zugeteilt und das ist auch völlig ausreichend, um all das zu bekommen, was er für uns vorbereitet hat. Darum hat Jesus auch gesagt, das hat Helmut letzte Woche auch betont, Senfkornglaube reicht aus, um Berge zu versetzen oder den Maulbeerbaum zu verpflanzen. Und er hat weiter gesagt, wenn ihr in eurem Herzen nicht zweifelt, wird es euch zuteil. Unser Problem ist also nicht der Glaube oder die Größe des Glaubens, sondern die Zweifel, die sofort hochploppen, wenn Gott uns was zusagt. Also etwas, was sich gegen die Wahrheit Gottes stellt, was dieser Wahrheit Gottes widerspricht. Das ist Zweifel. Paulus nennt es in 2. Korinther 10, 4 bis 5, Gedankengebäude, Festungen und Erhöhen, die sich gegen die Wahrheit Gottes erheben. Und Paulus sagt uns, wir sollen diese gefangen nehmen unter den Gehorsam Christus. In anderen Worten ist das eigentlich genau dieser Vorgang, den ich vorher beschrieben habe. Ich sehe eine Zusage für meine Situation im Wort Gottes. Ich treffe die Entscheidung, das wörtlich zu nehmen und zu glauben, was der Papa da sagt. Und ich halte daran fest, lasst mich nicht mehr los, egal was für Zweifel, Gefühle, Diagnosen, Symptome, Ängste oder sonstiges gegen mich kommt. All das nehme ich gefangen unter das Wort Gottes. Das heißt, ich höre nicht mehr auf diese widersprechenden Gedanken und Gefühle und lass mich da und schenke dem keine Beachtung mehr, sondern lenke meine Aufmerksamkeit stattdessen immer wieder und immer wieder auf das Wort Gottes, was er also in dieser konkreten Zusage zu uns sagt. Jetzt muss ich hier schnell umblättern, geht irgendwie nicht. Ich treffe also immer wieder die Entscheidung, der Papa sagt es, er lügt nicht, ich entscheide mich zu glauben, was er sagt, und lasse von jetzt an nichts mehr zu, was mich davon abbringen könnte. Pitbull-Biss, Ende der Diskussion. Ja, genau. Ich habe auch noch eine biblische Grundlage für diesen Pitbull-Biss. Also im Alten Testament nennt sich das Meditation des Wortes. Eine Bibelstelle zum Beispiel ist Sprüche 4, 20 bis 22, die lese ich gerade mal vor. Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu, lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Inneren deines Herzens, denn sie sind das Leben denen, die sie finden und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Also ich finde, Gott sagt da bildhaft gesprochen, beiße dich am Wort Gottes fest wie ein Pitbull. Sei wie ein Pitbull. Im Neuen Testament nennt Paulus es Erneuerung des Denkens, dazu komme ich dann später nochmal. Und jetzt kommen wir wieder zum Teil vom Helmuts Predigt von letzter Woche, nämlich zu der zentralsten und wichtigsten Bibelstelle über Heilung, meines Erachtens, zu Jesaja 53, 4 bis 5. Es gibt ja viele wunderbare Heilungsstellen in der Bibel, also die Bibel ist ja voll davon. Wenn man wirklich mal da ins Wort geht und sucht wie nach Gold und nach Silber, dann wird man erkennen, dass es unfassbar viele Heilungsstellen gibt, auch die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht als Heilungsstellen wirken. Aber die wichtigste Stelle und die verblüffendste Stelle für uns wiedergeborene Christen ist Jesaja, also nach meiner Auffassung Jesaja 53,5. Hier sagt uns unser Vater nämlich, dass wir nicht mehr geheilt werden müssen, sondern dass wir bereits geheilt sind. Wow, also das ist mal eine Aussage. Dass Jesus also für uns am Kreuz bereits alle unsere Krankheiten auf sich genommen hat, wir sie also nicht mehr tragen müssen. Gleichzeitig ist das aber auch die herausforderndste Heilungsbibelstelle. Vor allem, wenn man krank ist und beängstigende Symptome hat. Ich meine, die sind ja auch real. Und die lassen sich nicht wegdiskutieren. Aber die Sicht Gottes über Krankheit in Jesaja 53,5 lässt sich nun mal auch nicht wegdiskutieren. Darum bitte ich euch jetzt, wie Gott es schon getan hat, verhärtet euer Herz nicht und öffnet es für eine möglicherweise neue Sichtweise der Gedanken Gottes über Heilung und Gesundheit. Also wir möchten doch immer Übernatürliches erleben und wir bitten Gott immer darum, dass wir im Übernatürlichen wandeln können und dass mir das alles, ja, dass uns alle möglichen Erkenntnisse gibt und uns zeigt. Und dann ist direkt vor unseren Augen was, was wirklich übernatürlich ist, was dem Weltlichen eigentlich total widerspricht, wo Gott sagt, wir sind schon geheilt. Und dann sagen wir zu Gott, ja, das geht jetzt aber doch ein bisschen zu weit und das geht jetzt über unseren Verstand hinaus. So nach dem Motto, sorry Gott, ich steige nicht in die Schubkarre ein. Ich kann das nämlich nicht glauben. Und weil Gott uns kennt und weiß, dass wir so ticken, beginnt er Jesaja 53,5 mit dem Wort, auf das Helmut letzte Woche ja auch schon eingegangen ist. Das erste Wort, das er nämlich sagt, heißt für wahr. Und in der Englischen, ich habe da alle Übersetzungen auch mal angeschaut, die englische Übersetzung zum Beispiel, die machen das noch deutlicher, zum Beispiel die King James Version sagt surely, also ganz sicher. Oder eine andere Übersetzung sagt noch without a doubt, also ganz sicher, ohne jeglichen Zweifel. Also mein Gott wusste genau, dass wir mit dieser Zusage Probleme kriegen werden, dass wir sie nicht glauben können. Und drum hat er das, oder der Heilige Geist, das in der Bibel, in seinem Wort, ganz besonders betont für uns. Und da steht dann also für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unsere Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Ja, Amen. Sind bedeutet Vergangenheit, ein in der Vergangenheit abgeschlossener Vorgang. Also wir sind es schon. Egal, ob wir Symptome haben oder Diagnosen etwas anderes sagen. Aus Gottes Sicht sind wir durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hat, geheilt worden. Das ist Gottes Sicht. Wenn man es genau nimmt, sind wir also schon vor über 2000 Jahren geheilt worden. Damals, als Jesus ans Kreuz für uns ist und das gemacht hat, dieses große Opfer für uns erbracht hat. Das gilt natürlich nur für wiedergeborene Christen, die in Jesus sind und sein Erlösungswerk annehmen. Aber für die gilt es auch nicht automatisch. Es gilt für die nur, wenn sie diesem, was Gott da sagt, Glauben schenken. Also wenn sie sagen, Gott, ich glaube dir. Und so ist es mit allen Verheißungen und Zusagen. Die gelten für uns nicht automatisch, wir müssen sie im Glauben annehmen. Dann können sie Wirkung für uns entfalten. Diese heilende Wirkung auch des Wortes Gottes, dieser Heilungsbibelstellen. Und wie es den Israeliten ging, so geht es auch uns heute, wenn wir das hören, dass wir bereits geheilt worden sind durch das, was Jesus beim Kreuz getan hat. Wir können es nicht wirklich glauben. Also ich höre den Satz ganz oft, wenn ich diese Bibelstelle zitiere, dann sagen ganz viele und die meisten, ja, ich weiß ja, dass ich geheilt bin, aber. Und alles, was dann kommt, ist vom Menschlichen her, also an Argumenten dann kommt, ist vom Menschlichen her total nachvollziehbar. Und auch Realität natürlich. Aber eigentlich sagen wir in dem Moment, sorry Gott, ich glaube nicht, dass das wahr ist, was du da sagst. Ich habe Symptome, die das Gegenteil beweisen. Ich steige nicht ein in deine Schubkarre. Aber das Wort Gottes ist halt da ziemlich eindeutig, oder nicht ziemlich, es ist eindeutig. Und es gibt noch zwei weitere neutestamentliche Bibelstellen, die bestätigen, dass wir bereits geheilt sind. Matthäus 8, 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm, und er trieb die Geister aus mit einem Wort und heilte alle Kranken, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht: Er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Und auch 1. Petrus 2, 24 sagt: Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Und wenn man diese Bibelstellen mal studiert und auch im Originaltext, dann sind hier wirklich Krankheiten gemeint. Also nicht, man kann das nicht irgendwie umschiffen oder sagen, ja, vielleicht ist ja auch nur irgendwie Sünden dann wieder gemeint oder was auch immer. Es sind körperliche Krankheiten und Gebrechen gemeint. Also drei Stellen in der Bibel, die sich nicht so einfach wegdiskutieren lassen, stehen im Spannungsfeld mit Symptomen und Diagnosen, die sich auch nicht wegdiskutieren lassen. Und jetzt haben wir die Bredouille. Es ist eigentlich ganz klar und auch natürlich, dass in diesem Spannungsfeld erhebliche Zweifel an dem, was Gott da sagt, hochkommen. Dass wir schon geheilt sind, widerspricht nämlich all unseren Erfahrungen, jeglicher wissenschaftlicher Erkenntnis und dem sogenannten gesunden Menschenverstand. Aber genau dieser menschliche Verstand und jegliche davon abgeleitete Wissenschaft kann sich eben nicht und niemals mit Gottes Weisheit und Erkenntnis messen. Das sagt uns auch unser Vater auch in Jesaja 55, 8 bis 9. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind meine Wege höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Gottes Gedanken sind also höher als unsere Gedanken. Was heißt das? Er denkt anders als wir. Und was er denkt, ist dem, was wir denken, einfach bei weitem überlegen. Und vor allem, was er, der Schöpfer, denkt, ist die Wahrheit. Auch wenn Wissenschaften oder sonstige menschliche Erkenntnisse etwas anderes sagen. Ich lese euch jetzt nochmal drei Bibelstellen vor, die das bestätigen. Römer 3, 4. Vielmehr sei es so, Gott ist wahrhaftig und alle Menschen sind Lügner. 1. Korinther 3, 18 in der Hoffnung für alle Übersetzung. Macht euch doch nichts vor, wenn sich jemand von euch einbildet, in dieser Welt besonders klug und weise zu sein, dann muss er den Mut aufbringen, als töricht zu gelten. Nur dann wird er wirklich weise, denn das was diese Welt für weise hält, ist in den Augen Gottes blanker Unsinn. Also ich finde, die Hoffnung für alle sagt das hier ganz schön eigentlich. Und jetzt nochmal, auch Hoffnung für alle, Kolosser 2,8. Passt auf, dass ihr nicht auf Weltanschauungen, weltliche Philosophien und Hirngespinste hereinfallt. All das haben sich Menschen ausgedacht. Basierend auf diesen Bibelstellen sage ich jetzt etwas. Sage ich jetzt etwas, woran vielleicht so mancher Anstoß nehmen wird. Auch die Medizin ist eine menschliche Philosophie, eine Weltanschauung, eine Wissenschaft von Menschen erdacht und aufgestellt. Ja. Nicht immer, aber meist in guter Absicht, und es ist auch wichtig, dass wir sie haben, denn wenn wir sie nicht hätten, wären die meisten Menschen wahrscheinlich schon tot und auch die meisten Christen, also weil wir es ja auch nicht glauben irgendwie. Also gut, dass wir sie haben, aber es ist einfach menschliche Philosophie. Fakt ist aber, dass das, was Gott über Heilung und Gesundheit sagt, die ultimative Wahrheit über dieses Thema ist und diese Grundsätze vom Schöpfer, lange bevor es die Medizin gab, erdacht und geschaffen worden sind. Diese Gedanken des Schöpfers über Heilung stehen über dem, was die Medizin sagt. Auch wenn man uns Jahrtausende etwas anderes erzählt hat. Wir aber haben die Sache umgedreht. Wir vertrauen der Medizin mehr als unserem Schöpfer. Wir steigen ohne nachzudenken und ohne zu zweifeln in die Schubkarre der Medizin ein, anstatt in die Schubkarre des Vaters. Wir glauben also den menschlichen Philosophien mehr als den Wahrheiten Gottes. Wir suchen zuerst Hilfe bei der Welt, nicht bei unserem Vater. Dabei müssten wir eigentlich auch hier nur sagen, ich verstehe zwar nicht, wie es zustande kommen soll, aber Papa hat gesagt, ich bin schon geheilt. Und was Papa sagt, stimmt. Ich entscheide mich, das unabhängig von den Umständen zu glauben. Punkt. Einfach vertrauend auf den Vater wie ein Kind. Und Vertrauen ist dann natürlich ganz arg wichtig. Dass wir unseren Gott kennen und dass wir ihm vertrauen, dass er das auch, was sein Wort ja auch immer wieder betont, dass er nicht lügt und schon gar nicht lügen kann und uns nie anlügen würde. Und ich höre den Papa fast schon sagen, hey Kinder, ihr glaubt mir doch auch, was ich euch sonst so in Jesaja 53 geschrieben habe, nämlich, dass mein Sohn eure Sünden getragen und euch erlöst hat. Warum glaubt ihr mir dann den Rest von Jesaja 53 nicht? Das alles gehört doch zusammen. Und entweder stimmt alles davon oder nichts. Jetzt möchte ich an dieser Stelle auch noch erwähnen, dass auch alle Briefe im Neuen Testament meines Erachtens dafür sprechen, dass wir bereits geheilt sind. In diesen Briefen findet man nämlich nur an einer Stelle, dass für Kranke gebetet wird, und zwar in Jakobus 5, 14. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt darauf eingehe, warum die Stelle dann da ist. Aber ansonsten erinnert Paulus die Gläubigen eigentlich immer nur daran, wer und was sie in Christus bereits sind und was sie durch das Opfer Christi am Kreuz schon haben und dass sie den Sünden und der Frucht der Sünde und damit auch der Krankheit abgestorben sind. Paulus sagt den Gläubigen in seinen Briefen also gerade nicht die 10 Schritte zur Heilung, ihr müsst das und das und jenes machen, um Heilung erst zu erlangen, sondern er erinnert die Gläubigen immer nur daran, was sie in Christus schon sind und schon haben. In Bezug auf Krankheit sagt Paulus uns damit, dass Krankheit zwar in der Welt ist, aber dass sie aufgrund unserer Identität in Christus eigentlich nicht mehr über uns herrschen kann bzw. sollte. Wir erleben das aber nur, wenn wir wissen und auch glauben, dass Krankheit unter unseren Füßen ist und uns nichts mehr anderes einreden lassen von Gedanken, Symptomen, Angst, Diagnosen und so weiter. Paulus sagt uns in Römer 8, 9, denn fleischlich gesinnt sein ist der Tod, doch geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Und er sagt an anderer Stelle, wir leben im Glauben und nicht im Schauen. Paulus sagt uns, dass wir das, was wir bereits haben, uns nicht mehr rauben lassen sollen. Er sagt uns auch, wie wir das bewerkstelligen können, nämlich durch Erneuerung unseres Denkens mit dem Wort Gottes. Wir sollen uns also dafür entscheiden, dass wir die Gedanken der Welt austauschen gegen die höheren Gedanken, die Gott über uns denkt und die er uns in seinem Wort offenbart hat. Egal wie unglaublich sie uns erscheinen. Paulus nennt dies den guten Kampf des Glaubens. Er sagt uns, dass unser Gegner ein besiegter Feind ist, der uns nur noch belügen kann. Er sagt uns, dass Gott uns starke Waffen gegen diese Lügen gegeben hat und dass der Feind fliehen muss, wenn wir sie einsetzen. Jakobus 4, 7. Unterwerft euch nun Gott, widersteht aber dem Teufel und er muss fliehen. Also der hat gar keine andere Wahl. Wenn wir das Wort Gottes, was ja das Schwert auch der Waffenrüstung ist, einsetzen gegen ihn, wie Jesus damals in der Wüste, dann muss er fliehen. Also er muss fliehen. Wir kämpfen vom Sieg aus. Wir sind also schon in diesem gelobten Land der Heilung, auch wenn es uns noch so komisch vorkommt oder so unglaubwürdig. Wir müssen da nicht erst noch hinkommen, wir sind schon geheilt. Wenn wir dem Teufel glauben, dass wir erst noch geheilt werden müssen, verschieben wir unsere Heilung immer in die Zukunft. Also irgendwann, wenn alle meine Symptome weg sind, dann bin ich geheilt. Oder irgendwann, wenn ich es fühle, oder irgendwann, wenn Gott es will. Oder irgendwann, wenn die Ärzte es mir bescheinigen. Also wir verschieben es eigentlich immer in die Zukunft. Oder irgendwann, wenn alle Symptome weg sind, dann bin ich geheilt. Das denken wir immer. Aber dadurch verlassen wir eigentlich den Siegesgrund. Dadurch verlassen wir die Tatsache Gottes, dass wir schon geheilt sind. Und das alles entspricht dann damit nicht dem Wort, eben, dass wir schon geheilt sind. Wir müssen uns also entscheiden, glauben wir Gott oder glauben wir den Umständen und Symptomen? Das mag euch krass erscheinen und es ist je nach Krankheitsbild auch nicht einfach oder nicht immer einfach. Aber es gibt hier halt nur schwarz oder weiß. Entweder ich bin krank, wie es die Welt mir sagt, oder ich bin geheilt, wie Gott es mir sagt. Beides gleichzeitig geht nicht, weil es sich komplett, es ist gegenteilig ist. Also eines davon ist dann die Wahrheit und das andere, weil es das genaue Gegenteil davon ist, ist zwangsläufig eine Lüge. Und es ist unsere Wahl, was wir als Lüge und was wir als Wahrheit bewerten, in welche Schubkarre wir einsteigen. Wirst du also weiter die Lügen glauben und dich dadurch binden lassen? Denn Krankheit ist eine Bindung durch den Teufel, sagt uns die Bibel. Er belügt uns. Wenn wir seine Lügen glauben, sind wir an diese Lügen gebunden. So sagt auch Jesus in Lukas 13, 16, diese aber, eine Tochter Abrahams, die der Satan, siehe, schon 18 Jahre gebunden hielt, sollte sie nicht von dieser Bindung gelöst werden am Sabbattag. In Apostelgeschichte 10, 38 wird bestätigt, dass Krankheit vom Teufel kommt. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Oder in Johannes 3, 8 steht, hierzu ist der Sohn Gottes offenbart worden, damit er die Werke des Teufels vernichte. Also Krankheit sind Werke des Teufels. Also bitte ich euch, steigt in die Schubkarre Gottes ein und widersteht den Lügen des Teufels. dann gilt das, was uns Gott in Johannes 8, 32 sagt. Die Wahrheit wird euch frei machen. Zum Abschluss möchte ich jetzt nochmal ein Zeugnis von mir berichten, das ihr schon kennt. Durch dieses Zeugnis hat mir aber der Vater das ganz praktisch nochmal gezeigt, wie das Ganze so funktioniert, was der Teufel da mit uns für, oder der Gegner, Feind, wie man nennen wollen, wie der so arbeitet, um uns von der Wahrheit wegzubringen und seinen Lügen zu glauben. Der Teufel arbeitet nämlich mit, ich nenne es jetzt mal Fake News. Er arbeitet mit Lügengedanken und sogar mit Lügensymptomen. Und darum erzähle ich jetzt nochmal das Zeugnis, das hatte ich vor ein paar Wochen schon mal erzählt. Da bin ich morgens aufgewacht, ich wollte an diesem Tag wollte ich eine Torte backen und ich wollte Pflanzen einpacken, weil in der nächsten Nacht dann Frost kommen sollte, also musste ich unbedingt meine Pflanzen warm einpacken. Und dann bin ich morgens aufgewacht und hatte Lagerungsschwindel. Ich weiß nicht, wer das von euch schon mal hatte, das ist also äußerst unangenehm. Ich hatte das eine Zeit lang ganz, ganz oft und ich hatte es immer mindestens eine Woche, wenn nicht sogar wochenlang. Also man kann da, das ist vom Ohrenarzt, also ich war da auch bei den Ärzten und der Ohrenarzt sagt halt, dass da gehen irgendwie so Gleichgewichtskügelchen aus dem Ohr, Muschel oder was auch immer und dann wird es dir halt schwindelig. Also du kannst, wenn du den Kopf drehst, das ist echt übel. Und ich stehe dann auf und merke, ich habe das wieder und ich war echt frustriert. Und dann kam gleich der Gedanke, oh je, das hast du jetzt wieder mindestens eine Woche oder ein paar Wochen. Und dann hat mir aber der Heilige Geist dann wahrscheinlich, oder sicher, hat mich darauf aufmerksam gemacht, warum denkst du das jetzt eigentlich? Und dann habe ich gewusst, nee, Moment, im Wort Gottes steht, durch Jesus Striemen bin ich geheilt. Und dann habe ich das ausgesprochen, habe gesagt, das stimmt gar nicht, es steht geschrieben, durch Jesus Striemen bin ich geheilt. Es hat sich nichts verändert. Ich hatte immer noch die gleichen üblen Schwindel, bin aufgestanden und habe mich dann irgendwie beschäftigt. Dann musste der Stefan weg und dann habe ich Stefan nochmal gebeten, du komm und mach dich eins mit mir und sag, dass die Symptome, dass der Schwindel weg muss. Das haben wir dann gemeinsam gemacht, hat sich nichts verändert. Dann kam der Gedanke, naja, es hat jetzt halt nichts gebracht. Das Gebet hat jetzt halt nichts gebracht. Dann wurde mir sofort wieder klar, Moment mal, das ist eine Lüge. Weil im Wort Gottes steht, wenn wir beten, passiert es, wenn wir es glauben. Und dann habe ich auch wieder ausgesprochen, nein, wenn wir beten, wir haben gebetet, wir haben übereingestimmt, es ist passiert, ich bin geheilt. Nichts hat sich verändert, es war immer noch da. Dann kam wieder der nächste Gedanke, eigentlich dreimal ist es passiert, wie bei Jesus in der Wüste damals, witzigerweise. Dann kam der nächste Gedanke, naja, jetzt musst dich halt schonen, jetzt legst dich halt hin und dann wird es auch besser und jetzt musst dich schonen und du kannst jetzt die Sachen heute nicht einpacken, halt, jetzt lässt es halt alles und schonst dich. Und dann habe ich auch wieder gemerkt, Moment mal, nein, ich schone mich nicht, weil so und so, ich bin ja geheilt und wir haben ja gebetet und es ist weg und ich lebe ja im Glauben und nicht im Schauen. Also ich lebe im Glauben, dass ich geheilt bin, ob ich jetzt Symptome habe oder nicht, egal. Und ich gehe jetzt raus und ich packe diese Pflanzen ein. Und ich bin raus und habe dieses Einpackmaterial geholt und habe die erste Pflanze angefangen einzupacken. Und es war alles weg. Also es war komplett alles weg. Ja, und das hat mich so, also das Zeugnis, das vergesse ich nie. Und dann, das hat mir so gezeigt, wie der Feind an uns arbeitet und wie er uns einredet und wegbringen will von der Wahrheit. Und wenn ich übereingestimmt hätte, ich muss mich jetzt ausruhen, und ich muss mich schonen und dann wird es vielleicht eine Woche besser. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen wäre. Wahrscheinlich, also es wäre nicht besser geworden, bin ich der Meinung. Und ich habe mich entschieden, nein, ich glaube der Wahrheit Gottes, war alles weg. Symptome, die normal wochenlang anhalten waren, von hier auf jetzt weg. Das war nicht nur besser, das war weg und es kam nicht mehr. Und das hat mich echt beeindruckt und das wollte ich euch nochmal weitergeben als Beispiel für das, was ich jetzt heute auch gepredigt habe. Wie der Feind arbeitet und dass wir auf der Wahrheit feststellen und dass wir unser Schwert benutzen und es auch aussprechen dann und ihm entgegenhalten. Und er muss fliehen. Er hat gar keine andere Wahl. So, dann bin ich.